Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den Vers 136 der Sure 4, Nisa, vorgetragen von Herrn Mortaza Rahnama.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, des sich Erbarmenden, des Barmherzigen. O ihr, die ihr glaubend wurdet, glaubet fest an Gott, seinen Propheten, an das Buch, das er ihm und das Buch, das er zuvor hinabsandte. Wer jedoch Gott, seine Engel, die himmlischen Bücher, seine Propheten und den jüngsten Tag leugnet, ist wahrlich weit in die Irre gegangen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.er/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.er/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 25. Dezember 2024, gleich dem 5. Day 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Höhle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran!
Die Frau spielt eine wichtige Rolle in der Familie, für die Erziehung der zukünftigen Generation und für Sicherheit und Frieden in der Gesellschaft. Dies hat der Islam betont und ermahnt zur Wahrung der Rechte der Frau. Bevor wir die wertvolle Stellung, die der Frau im Koran beigemessen wird, darlegen, wollen wir zunächst einen Blick auf das Bild der Frau in der Geschichte werfen. In der Frau spiegelt sich laut Islam etwas von der Schönheit Gottes wider. Sie ist wie eine schöne Blüte und ein Ausdruck für Gottes Liebe. Im 31. Brief im Nahjul Balagha hat Imam Ali, Friede sei mit ihm, die Frau mit einer duftenden Blume verglichen und gesagt: Die Frau ist Reihane, eine duftende Blume und keine Heldin. Tatsächlich ist die Frau so zart wie eine Blume. Sie darf nicht grob behandelt und es dürfen ihr keine schwere Arbeiten aufgebürdet werden. Seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte sind bei der Behandlung der Frau Über- und Untertreibungen begangen worden. Einige haben sie wie ein überirdisches Wesen gepriesen und andere haben sie so behandelt, als wäre sie kein Mensch, sondern wie das Vieh. In vorgeschichtlichen Zeiten lebten Männer und Frauen wie Tiere in einer Herde. Beide waren ständig auf Nahrungssuche. Eine Arbeitsteilung zwischen ihnen gab es nicht, und es galten, wie bei den Tieren, keine Regeln für die Beziehungen zwischen beiden Geschlechtern. Mit der Zeit gewann die Frau allmählich als Mutter an Bedeutung für die anderen in der Familie und sie wurde dominant. Diese Entwicklung ging so weit, dass man die Frau zu verehren begann. Wir sehen es am Mythos der griechischen Antike und anderer antiker Reiche, in denen Göttinnen angebetet wurden. Die bekanntesten griechischen Göttinnen waren Hera, die Gemahlin des Zeus und Göttin der Ehe, der Frauen und der Familie, Iris, die Tochter des Zeus und Göttin des Regenbogens, Hestia, die Schutzgöttin der häuslichen Eintracht und Feuerstellen, Artemis, die Hüterin der Frauen und Kinder und Göttin der Geburt, Aphrodite, die Göttin der Liebe, und Demeter, die Göttin, die für die Fruchtbarkeit der Erde, Getreide und Saat sorgen sollte. Die Anbetung von Göttinnen gehört fest zu der griechischen Mythologie, was auf die dominante Rolle der Mutter in der Familie zurückgeführt wird. Fortpflanzung, Ernährung und das Leben hingen gemäß dieser Mythen von den Göttinnen ab. Auch im antiken Iran war die Anbetung von weiblichen Göttern üblich. In vorhistorischen Zeiten war die Frau für die Einheimischen zur zentralen Figur geworden. Unter den Menschen, die vor Eintreffen der arischen Völker auf dem iranischen Hochplateau lebten, galt das Matriarchat. Das heißt, die Frauen hatten das Sagen und wurden sogar zu Göttinnen erhoben. Auch unter den Achämeniden gab es noch eine Muttergöttin. Ardeschir II. Aus der nachfolgenden Dynastie der Sassaniden spornte das Volk zur Verehrung dieser Muttergöttin Nahid Anahita an und ließ an jeden seiner königlichen Residenzen einen großen Tempel für sie errichten. So blieb der Glaube an diese Göttin der Fruchtbarkeit aus der Zeit der Achämeniden noch Jahrhunderte nach Beendigung deren Herrschaft bestehen. Als einmal die Gemahlin von Ardeschir II. Erkrankte, kniete dieser Sassanidenkönig vor der Göttin Nahid nieder und flehte sie um die Genesung seiner Gattin an. Dieser Göttin wurden zahlreiche Geschenke dargebracht, wie Gold und Silber und edle Rosse. Es gibt noch historische Gebäude im Iran, die Zeichen der Anbetung dieser Göttin der Frauen in Form von Statuen und Reliefs tragen. Auch unter anderen Völkern wurde der Frau besondere Bedeutung zugeschrieben, zum Beispiel unter den Arabern. Die Araber kannten weibliche Götter und dies mag ebenfalls auf eine zentrale Rolle der Frauen zurückgehen. Jedoch ist dies nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite besteht in der allgemein herrschenden Entbehrung der Frauen und ihrer Isolation, wie es sie zu verschiedenen Zeiten gegeben hat. Griechenland und das Römische Reich, von denen als die Heimat von Kultur und Zivilisation gesprochen wird, blickten verächtlich auf Frauen herab. Für die Griechen waren Frauen wie eine wertlose käufliche Ware. Die Frau galt als schmutziges Wesen und Kind des Teufels, und sie wurde von der Beteiligung an gesellschaftlichen Angelegenheiten ausgeschlossen und durfte nur zu Hause schaffen. Sie wurde dermaßen herabgesetzt, dass sie wie ein Stück Vieh vererbt werden konnte. Sie konnte testamentarisch an eine ganz bestimmte Person übertragen werden. Frauen durften keine teure Ware kaufen und verkaufen. In Griechenland galten Gesetze, die einer Frau das Verlassen des Hauses verbaten. Sie lebten wie eine Gefangene. Nicht nur unter den Volksmassen galt die Frau als wertloses Wesen, sondern auch die Gelehrten räumten ihr keinen Platz in der Gesellschaft ein. Sokrates bezeichnete die Frau als anderes Wesen und befand sie nur für die häusliche Arbeit gut. Er stellte fest, sie sei nur dafür würdig, dem Mann zu dienen. Aristoteles vertrat die Ansicht, dass die Frau ihrem Mann zu gehorchen hat und keinen eigenen Entscheidungen treffen könne. Den Nutzen einer Frau sahen die Griechen darin, dass sie Söhne gebärt. Wenn eine Frau einen Sohn zur Welt brachte, war man stolz darauf und schmückte den Hauseingang mit einem großen Kranz aus Olivenzweigen. War das Neugeborene jedoch ein Mädchen, so überkam den Vater großen Kummer und er ließ sich aus Scham nicht blicken. Auch im Römischen Reich wurde die Frau wie eine Gefangene gehalten. Die römischen Staatsmänner blickten herablassend auf Frauen herab und sie erließen Gesetze, die die Teilnahme der Frauen am Gesellschaftsleben stark einschränkten. Unter den Römern galt die Frau ebenso wie eine Ware, die auf dem Markt gehandelt wird. So etwas wie Hochzeitsfeiern, Aussteuer und Morgengabe zu Ehren der Braut gab es nicht. Die Frau galt als mit Mängeln behaftetes Wesen. Im 5. und 6. Jahrhundert nach Christus hieß es immer noch, die Frauen seien nur erschaffen worden, um den Männern zu dienen. Die römischen Gesetze behandelten die Frau ihr Leben lang wie ein kleines Kind, welches in keiner Angelegenheit von etwas Besitz ergreifen kann und stets der Aufsicht des männlichen Familienältesten unterworfen ist und seinen Anweisungen folgen muss. Mädchen und Frauen waren der Macht des Vaters oder des Ehemannes unterworfen oder mussten, wenn beide fehlten, dem ältesten Sohn im Hause gehorchen. Leib und Seele von Mädchen und Frauen lagen in der Hand des Familienvorstehers und dieser konnte sie, an wen er immer wollte, verkaufen oder sie verschenken oder sie sogar töten. Die Frau eines Verstorbenen ging wie die anderen Erbgüter an die Erben über. Heiratete ein Mädchen, so ließ sich der Vater vom Bräutigam dafür bezahlen, so als ob seine Tochter käufliche Ware wäre. Und wenn einem Mann seine Frau nicht mehr gefiel, konnte er sie an jemand anderen weiterverkaufen. Liebe Hörerfreunde, in diesem ersten Teil unserer neuen Sendung über die Frau in Familie und Gesellschaft haben wir versucht, einen Eindruck davon zu geben, wie die Frauen im antiken Griechenland und Römischen Reich behandelt wurden. Im nächsten Teil wollen wir weiter über die Einstellung zur Frau in der Antike sprechen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Yusuf Emir Kiani mit dem Titel Chashm-e-Intezar. Thank you.
چندین خزان طی شد منم با بی‌بهارم، از چه نمیایی بگو چشم انتظارم، از خنده دلگیرم تبسم کار من نیست، اما به گرمی دست غم را می فشارم،
اما به گرمی دست غم را می فشارم.
چندین خزان طی شد منم با بی‌بهارم، از چه نمیایی بگو چشم انتظارم، از خنده دلگیرم تبسم کار من نیست، اما به گرمی دست غم را می فشارم،
اما به گرمی دست غم را می فشارم.
چندین خزان طی شد منم با بی‌بهارم، از چه نمیایی بگو چشم انتظارم، چشم انتظارم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur.
Der bekannte iranische Wissenschaftler Mohammad Karim Pirnia hat wichtige Forschungen zur iranischen Architektur betrieben. Er gliedert die iranische Architekturgeschichte nach 6 Baustilen und bezeichnet den isfahanischen Baustil als den jüngsten von ihnen. Der isfahanische Baustil war vom 16. bis 19. Jahrhundert weit verbreitet. Im Gegensatz zu seinem Namen war nicht Isfahan, sondern Aserbaidschan der Ausgangspunkt. Doch in Isfahan wurden später die besten Beispiele für diesen Baustil erbaut. Im zentraliranischen Isfahan herrschten von 1502 bis 1736 die Safawiden, aber sie waren asarischer Herkunft. Ihr Vorfahre war Sheikh Safieddin Ardabili, der im Nordwesten Irans in Aserbaidschan lebte. Sheikh Safieddin Ardabili war ein großer Mystiker und hatte viele Anhänger und Schüler. Der Begründer der Safawiden-Dynastie, Shah Ismail, war ein Enkelkind des Sheikh Safieddin. Er eroberte mehrere Gebiete und begann zu regieren. Unter Shah Ismail wurde die schiitische Glaubenslehre, die viele Anhänger im Iran hatte, zur Staatsreligion Irans erklärt. Die Safawiden gründeten nicht nur eine Nationalregierung, sondern verbreiteten auch die schiitische Religion, förderten das Handwerk im Inland und die Kunst, bauten die Handelswege aus und ließen viele Bauwerke errichten. In dieser Zeit begann ein wichtiger Wandel im Iran und dieser kam am meisten in Isfahan zur Geltung. Es entstanden große Bauwerke, Plätze, Brücken und Trauerhallen unter den Safawiden, die Isfahan zu ihrer Hauptstadt gewählt hatten. Isfahan wurde zu einer Musterstadt im Iran und im Orient. Wladimir Minorski, russischer Orientalist, betrachtet die Safawiden als die Vertreter der zweiten Welle von Turkmenen, welche hinsichtlich der Rasse und der sozialen Organisation iranische Tendenzen aufwiesen. Die Safawiden waren in Wahrheit Teil der türkischen Kulturtradition, die in allen Bereichen unter den Einfluss des iranischen Geistes gerieten. Der wichtigste Kunstzweig im Iran zur Zeit der Safawiden war die religiöse Architektur. Sie wurde von den Architekturregeln der Vorgeschichte beeinflusst. In dem Isfahaner Stil taucht daher wieder das Modell zentraler Innenhof mit vier Vorterrassen an den Seiten auf. Die Gebäude wurden großräumig gebaut und machten den Weg für viele Neuerungen frei. Architektonische Elemente wurden symmetrisch wiederholt, zum Beispiel die spitz zulaufenden Torbögen, ausgefüllte und leere Räume fügten sich im Wechsel miteinander harmonisch zusammen und sorgten für Ausgewogenheit. Zwischenräumen waren zum Beispiel Gärten, Wasserbecken oder flache Innenhöfe, die von mehreren Bauten umgeben waren. Nach diesem Muster wurden auch Grabstätten und Paläste angelegt. Der Isfahaner Stil erlaubte wegen seiner Großflächigkeit, wie gesagt, die Erprobung von neuen architektonischen Räumen. Beeindruckend ist die Nutzung des natürlichen Lichtes. Ein anschauliches Beispiel sehen wir an der Bauweise der Isfahaner Sheikh Lutfullah Moschee. Der Eingangsflur dieser Moschee mit seiner niedrigen Decke führt in den weiträumigen Gebetsraum hinein, über dem sich eine große Kuppel wölbt. Es ist einer der größten Gebetsräume mit Kuppelgewölbe im Iran. Diese Kuppel lässt das Sonnenlicht durch ein Netz von trapezförmigen Lücken einfallen und verteilt es über den ganzen Gebetssaal. Arthur Popp, der bekannte Orientalist, preist dieses Kuppelgewölbe als Spiegelung des nächtlichen Himmels. Typisch für den isfahanischen Stil ist die Einfachheit des Entwurfs und die Nutzung von einfachen geometrischen Formen und gebrochenen Linien. Der oserische Stil hatte unterdessen sehr komplizierte geometrische Entwürfe wurden in 7 Farben bemalt und dann im Brennofen glasiert. Entsprechend des Gesamtentwurfes wurden sie dann auf der Wand oder der Kuppel nebeneinander befestigt. Manchmal wurden auch Holzplatten verwendet, wie wir in der Julfa-Kathedrale in Isfahan sehen. In diesem Gebäude wurden kleine Holzscheiben wie Fischschuppen nebeneinander an den Deckenrändern angeordnet. Die Hauptfarbe der Kacheln war meistens Ultramarin in mehreren Tönen von dunkel bis hellblau. Das Ultramarin lieferte der Lasurstein aus der Nähe von Kaushan. Das Bergwerk in Lojewat bei Kaushan, wo dieses Gestein gewonnen wurde, hielt jedoch einem Erdbeben nicht stand und deshalb ging die Verwendung von Ultramarin bei den Kacheln immer mehr zurück. Charakteristisch für den Isfahaner Stil sind auch kleine Fensterlücken über den Zimmereingängen und manchmal zu beiden Seiten, die dem Einlass von frischer Luft und dem Lichteinfall dienten. Ihr Rahmen bestand aus Gips, Ton oder Holz. In kühleren Gegenden wurden kleine bemalte Glasteile eingesetzt. Ein schönes Beispiel für diese Fenstern sehen wir in dem Chinihane von Ardebil und in der Dulfa- und der Wangkirche in Isfahan. Dort sind auf buntem Glas schöne Malereien mit Fisch und Blumen und Vögelmotiven zu sehen. Häufig begegnen wir bei der Isfahaner Architektur auch den sogenannten Urussi-Fenstern. Es sind Gitterfenster, die nicht in einer Angel hängen, sondern zum Öffnen nach oben geschoben werden. Ihr Gitter wurde meist aus Holz angeliefert. Schöne Beispiele dafür finden wir in den Häusern in Isfahan, Kaushan und Yazd. Im Zusammenhang mit der isfahanischen Bauweise sind auch der Bau von Gärten und Gebäudeanlagen zu nennen. Die Großgärten ähnelten denen im Norden Irans und am Kaspischen Meer. Die Gebäude wurden in der Gartenmitte angelegt und ihre Dächer mit Tonplatten abgedeckt. Das Hauptgebäude wurde von Säulengängen oder Terrassen umsäumt. Ein typisches Beispiel für diese Gartenanlage nach isfahanischem Stil sind die Gärten von Chehel Sutun und Hasht Behisht in Isfahan. Auch in Städten wie Tabas und Behshahr und Mahan wurden Gartenanlagen in diesem Stil gebaut. Um diese Städte vor Angreifern zu sichern, ordneten die Safavidenkönige den Bau von festen staatlichen Bauwerken an. Garten- und Gebäudeanlagen in Städten wie Behshahr im Norden des Irans dienten im Herbst und im Winter den Safavidenherrscher als Wohnsitz. In späteren Programmen werden wir noch mehr über den Bau von Gebäude- und Gartenanlagen im Iran sprechen. Und damit ist unser dieswöchiger Beitrag über Architektur und Kultur Irans zu Ende.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Esfand Diore Gareborgi mit dem Titel Pirusi, auf Deutsch Sieg. Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang.
Den heutigen Beitrag über die islamische Bekleidung, den Hijab, beginnen wir mit Worten des verstorbenen Vaters der islamischen Revolution Irans, Imam Khomeini. Er sagt, die Frau bildet Menschen heran und ist selber ein wichtiger Mensch. Die Frau ist Lehrerin der Gesellschaft. Aus dem Schoß der Frau gehen Menschen hervor. Wenn es keine Körperbedeckung und kein Schamgefühl gibt, wird unweigerlich die Erziehung anders verlaufen. Denn die Frau erzieht die Menschen. Wohl bzw. Unheil der Völker und Länder hängen von der Frau ab. Der Ursprung alles Guten und des Wohls ist die Frau. Wollen wir die Stellung der Frau betrachten, müssen wir uns die Einstellung zur Frau in den verschiedenen Gesellschaften und verschiedenen Denkschulen anschauen. Diese Einstellungen sind unterschiedlich und daher sind auch die Erwartungen, die an die Frau gestellt werden, voneinander verschieden. Insgesamt hängt diese Einstellung davon ab, wie der Mensch in einer Denkweise allgemein eingestuft wird. In den Denkschulen, die auf der göttlichen Lehre beruhen, steht der Mensch in der Schöpfung über den anderen Geschöpfen. Aus der Sicht des Islams werden alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht als Wesen gesehen, die eine hohe Stufe der geistig-seelischen Vollkommenheit erreichen können. Imam Khomeini hat in subtiler Weise über die Stellung der Frauen gesprochen. Er hat sie und ihre Stellung hervorgehoben und gelobt und sich dafür eingesetzt, dass sie ihre Fähigkeiten entfalten können. Aus der Sicht des Begründers der Islamischen Republik Iran erziehen und verbessern die Frauen die neue Generation. Damit übernehmen sie eine lebensspendende Rolle in der Gesellschaft. Imam Khomeini hat daher das Wohl und die Entwicklung einer Gesellschaft von der Art des Einflusses der Frau auf die Gesellschaft abhängig gemacht. Er hat gesagt, in der islamischen Ordnung erhält die Frau die gleichen Rechte wie der Mann, nämlich Recht auf Bildung und Studium, Recht auf Arbeit und Eigentum, Rechte auf Wahlbeteiligung. Die Frau hat in allen Bereichen, in der der Mann ein Recht hat, selber auch Rechte. Imam Khomeini ist der Überzeugung gewesen, dass die Frau auch im politischen Bereich aktiv sein soll. Er hat gesagt, genauso wie die Männer sich an der Politik mitbeteiligen und ihre Gesellschaft schützen müssen, müssen auch die Frauen sich mitbeteiligen und unter Beachtung dessen, was der Islam sagt, die Gesellschaft schützen. Imam Khomeini hat also mit seinen konstruktiven Ratschlägen die Frau angespornt, am Gesellschaftsleben teilzuhaben und in allen Bereichen, von der Kultur bis zur Wirtschaft und Politik, tätig zu werden. Die Frauen nehmen an Demonstrationen und an Wahlen teil, und sie haben während des achtjährigen Krieges, den Saddam gegen den Iran führte, ihre Ehemänner und Söhne ermuntert, das Land zu verteidigen. Inzwischen haben Über- und Untertreibungen mit feministischer und liberalistischer Tendenz zu einem unguten Konkurrenzkampf zwischen Frauen und Männern geführt. Die Parole »Freiheit und Gleichstellung mit den Männern« hat die Frauen aus dem warmen Familiennest an die Arbeit außerhalb des Hauses gelockt und für Doppelbelastungen der Frauen gesorgt. Die Frau ist zwar an Rechte gelangt, aber sie hat mit der Zeit immer mehr ihre Rolle als Erzieherin der Familie aufgegeben. Diese Entwicklung aber widerspricht dem natürlichen wahren Wesen der Frau.
Imam Khomeini hat in seinen Weisungen wie folgt auf diesen Punkt hingewiesen. Die Völker werden eine Niederlage erleben, wenn den Frauen die wichtige Verantwortung für die Erziehung des Menschen genommen wird. Imam Khomeini, der Vater der Islamischen Republik Iran, hat oftmals darauf hingewiesen, dass die Frau ihre wahre Stellung erkennen muss und darin wirken soll. Er hat darauf hingewiesen, wie sehr der Prophet Gottes, Salawatullah alaih, seine Tochter Hasrate Fatime alaihi salam beachtet hat und gesagt, dass dies ein Zeichen dafür ist, welchen besonderen Rang die Frau in der Gesellschaft besitzt. In seinen Äußerungen hat Imam Khomeini auf die kulturelle Rolle der Frau in Gesellschaft und Familie hingewiesen. Er fordert die Frauen auf, in Lehre und Erziehung, Kultur und Literatur, Philosophie, Mystik, der Koranlehre und allen wissenschaftlichen Disziplinen, die der Menschheit nutzen, sich Wissen anzueignen, denn Wissen führt zur Entfaltung ihrer Fähigkeiten. Imam Khomeini unterstreicht, dass die Rolle der Frau als Mutter und als Ehefrau nicht im Gegensatz zu ihren Aktivitäten in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft steht. Die Frauen können wie die Männer an allen Angelegenheiten in der Gesellschaft mitbeteiligt sein. Die gesellschaftliche Mitbeteiligung der Frau soll jedoch nicht auf Kosten ihrer Würde gehen und Verdorbenheit, ungezügelte Freiheit und gesellschaftliche Missstände hervorrufen. Imam Khomeini schreibt der Frau genauso wie dem Mann Würde und menschliche Größe zu. Er ist der Überzeugung, um die Ehre der Frau zu erhalten, müssen die religiösen Regeln eingehalten werden und Anstand und Gottesfürchtigkeit gelten. Wahre Freiheit ist aus den Augen des Imams unter der Bedingung gegeben, dass die Freiheit mit dem islamischen Religionsgesetz und der islamischen Kultur übereinstimmt. Er sagt, in einem solchen Fall bietet Freiheit die Grundlage für hohe menschliche und islamische Werte. Nach Ansicht des Imams können die iranischen Frauen, welche den Hijab tragen und gleichzeitig aktiv in der Gesellschaft vertreten sind, der Weltbevölkerung neue Erfahrungen vorlegen. Die iranischen Frauen haben festgestellt, dass ihnen die islamische Bekleidung in der Gesellschaft ein Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit gibt. Imam Khomeini sagt, dass die islamische Bekleidung nicht gegen die Freiheit der Frau verstößt. Der Islam ist nur gegen Dinge, die die Anständigkeit und Keuschheit der Frau gefährden. Daher empfiehlt er, dass die Frau die reizvollen Körperpartien bedeckt. Dies ist die wichtigste Forderung, die ein Hijab erfüllen muss. Welcher Art es sein soll, bleibt der Frau dabei freigestellt. Die Wahrung des Hijabs und der Schamhaftigkeit zusammen mit nützlichen Tätigkeiten in der Gesellschaft gehören im Grunde zu den Errungenschaften der islamischen Revolution. Die Frauen sind im Iran der Überzeugung, dass der Hijab sie nicht daran hindert, an ihre Rechte zu gelangen. Mit ihrem Hijab können sie frei und ungestört in der Gesellschaft erscheinen und zusammen mit den Männern zum Aufbau des Landes beitragen. Mit seiner hohen Denkweise hat Imam Khomeini den muslimischen Frauen eine neue Identität gegeben. Er rückt in den Mittelpunkt, dass die Frauen sich selbst und ihre Fähigkeiten und Stellung erkennen. Er hat sie aufgefordert, nach Wissen zu streben und gleichzeitig ihre Seele zu läutern und gesagt, genauso wie die Wissenschaft für sich alleine nicht genügt, ist auch eine blinde Seelenläuterung sinnlos. Wissenschaft und Seelenläuterung müssen einander begleiten, damit der Mensch die Stufe der Menschlichkeit erreicht.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.